Der FTS-Cast vom Campus Germersheim.
Ja, hallo liebe Studis, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 24. Folge des FTS-Cast. Ich bin Dimitrios, bin schon im vierten Mastersemester und wie vielen anderen geht es mir auch leider so, dass Corona meine längerfristigen Pläne für nach dem Studium, ja, gelinde gesagt, vollkommen durcheinander gebracht hat und auch ausgebremst hat. Beim FTS-Cast gibt es aber jetzt eine neue Serie, in der wir uns in regelmäßigen Abständen mit ehemaligen Studierenden des Fachbereichs unterhalten werden. Über was sie nach ihrem Abschluss gemacht haben, wie sie sich an ihre Germersheimer Zeit erinnern und wie sie ihren Weg überhaupt dahin gefunden haben. Ja, und heute hier im digitalen Studio haben wir Myria und Amelie eingeladen. Hi ihr beiden und herzlich willkommen zum FTS-Cast.
Hi, danke für die Einladung.
Stellt euch doch kurz mal vor, erzählt uns doch mal etwas über euch selbst. Amelie.
Ich bin Amelie, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe in Germersheim meinen Bachelor gemacht und den Master Translation von 2015 bis 2020 mit den Sprachen Französisch und Spanisch.
Und was machst du jetzt? Wo arbeitest du oder was hast du?
Jetzt ich arbeite hauptberuflich als technische Redakteurin bei der Biel und Wiedemann GmbH in Mannheim und nebenjobtätig bin ich noch Dozentin bei uns an der Uni.
Und du, Myria?
Also ich bin Myria, ich bin 26 und ich habe den Bachelor in Germersheim gemacht von 2015 bis Anfang 2019 war ich, glaube ich, noch eingeschrieben mit den Sprachen Spanisch, Niederländisch und Französisch. Und habe dann gewechselt, bin jetzt aktuell in Berlin und studiere hier den Master Interdisziplinäre Lateinamerika-Studien an der FU und bin da jetzt im vierten Semester.
Genau, also technische Redaktion und ein Masterstudium an einer anderen Universität. Amelie, erzähl uns doch mal, was ist eine technische Redakteurin und was genau machst du?
Genau, also eine technische Redakteurin schreibt, wie der Name schon erraten lässt, technische Texte. Hauptsächlich sind das Datenblätter für eben die Produkte, die wir verkaufen. Also meine Hauptaufgaben sind sozusagen erstmal vorläufige Datenblätter auf Deutsch oder auf Englisch zu schreiben, beziehungsweise, also schreiben ist jetzt übertrieben. Bei uns die Produkte und die technischen Datenblätter sollen ja relativ einheitlich bleiben. Das heißt, ein Großteil ist erstmal Copy-Paste, aber jedes Produkt hat seine Eigenheiten. Das heißt, da variieren wir. Also die Datenblätter sind meistens erstmal auf Deutsch oder auf Englisch oder auf beiden Sprachen. Dann gehen die in die Entwicklung und darauf kommen dann wieder Änderungswünsche, irgendwelche Daten oder Stromwerte, die gemessen werden und irgendwelche einfach Dinge, die wir ändern müssen. Die müssen wir auch immer pflegen. Dann im nächsten Schritt, wenn das alles abgeschlossen ist, dieser Prozess, dann geht es daran, die anderen restlichen Sprachen zu erstellen. Also wir bei Biel und Wiedemann haben noch Italienisch, Französisch und Spanisch. Das heißt, ich übersetze die Datenblätter, beziehungsweise ist auch halb Copy-Paste und halb wirklich übersetzen, dann in die drei anderen Sprachen, um die dann auf der Website zu veröffentlichen. Das heißt also, meine Arbeit ist neben den Datenblättern auch dann noch die Veröffentlichung von den Artikeln. Das heißt, die Datenblätter und eben der Website auch ein bisschen was gestalten zu den Artikeln. Dann schreibe ich auch zum Teil so Sachen wie Kundeninfos auf Deutsch und Englisch und mache eben noch andere Website-Gestaltungen. Da haben wir dann sogar noch Türkisch und Chinesisch dabei, weil wir eben auch, also wir sind ein internationales Unternehmen, das auch einen Markt in China, in der Türkei, in den USA, in Frankreich, Italien und Spanien hat. Deswegen die vielen Sprachen. Dann ist es aber so, dass wir eigentlich einen Großteil von unseren Texten auch selber übersetzen lassen. Das heißt, ich arbeite auch mit Übersetzungsbüros, bin da Ansprechpartner, beauftrage die Übersetzungen, beziehungsweise wenn wir sie zurückbekommen, lese ich die auch noch Korrektur oder schicke sie an die jeweiligen Vertriebskollegen im Ausland. Genau für diese Vertriebskollegen bin ich auch der Ansprechpartner oft. Also wenn es gerade Fragen zu Produkten gibt, zu neuen oder irgendwelche Änderungswünsche und bin aber auch noch Ansprechpartner intern für das Produktmanagement, für die Entwicklung. Also der Beruf vom technischen Redakteur ist relativ breit gefächert. Man ist sozusagen Ansprechpartner für ganz, ganz viele Stellen.
Ja, das merke ich gerade. Das war sehr ausführlich. Vielen Dank. Ich habe mich auch noch nie wirklich darüber befasst, was jetzt ein technischer Redakteur, eine technische Redakteurin macht. Das war jetzt sehr, sehr hilfreich. Jetzt habe ich auch ein besseres Bild im Kopf. Eine Frage, da ihr es so sehr übersetzt, arbeitet ihr auch intern mit CAD-Tools? Oder was meinst du mit Copy-Paste?
Also wir haben MemoQ, allerdings ist das zurzeit auf Eis gelegt. Man muss auch so sagen, meine Einarbeitung ist auch noch nicht komplett abgeschlossen, deswegen in diese Richtung wollen sie auch mich noch einsetzen. Aber zurzeit, wir arbeiten auch noch an der Datenbank, wo wir die Datenblätter besser generieren können. Ist alles aber noch ein bisschen in der Entwicklung, weil wir sehr, sehr, sehr viel zu tun haben. Es ist wirklich sehr viel Arbeit und deswegen Copy-Paste ist tatsächlich so, wir arbeiten mit Framemaker, also mit Adobe, und da ist es wirklich Steuerung C, Steuerung V, von einem ins andere. Also ja, wir sind da noch in der Entwicklung, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass wir sozusagen wirklich dieses Copy-Paste machen.
Gut, vielen Dank. Myriam, zu dir. Interlateinische Studien, was war das? Wie hieß das?
Interdisziplinäre Lateinamerika-Studien.
Wow, ich erinnere mich ja, als wir zusammen Nachbarn waren im Wohnheim.
Ja,
ich erinnere
das waren noch Zeiten.
Ja, ich erinnere mich schon damals, hattest du... ja, auch dann in den Kursen später, wo wir hatten, du hattest ja immer so eine Leidenschaft und auch auf deinem Instagram-Account hast du immer so eine Leidenschaft für Lateinamerika war das also immer, war das fast prädeterminiert, dass du nach deinem Bachelor sowas machen würdest oder warum hast du dich gegen einen Master-Translation entschieden?
Also ich glaube, so immer ist natürlich ein großes Wort. Also tatsächlich in meiner Kindheit zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in einem kurzen Satz ganz weit vorgreifen, mochte ich Spanisch überhaupt nicht. Ich hatte Spanisch auch nicht in der Schule und das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Ich hatte Französisch und Englisch und Französisch habe ich immer geliebt. Und ich hätte immer gerne vielleicht noch Italienisch oder so gelernt, aber Spanisch war erstmal irgendwie gar nicht meins. Und ja, dann bin ich durch eine Lateinamerika-Reise, die ich von meiner Tante nach dem Abitur geschenkt bekommen habe, ein riesiges Geschenk, wo ich ihr bis heute unglaublich dankbar für bin, auf den Geschmack gekommen. Und da hat es dann auch angefangen. Ich konnte ja damals gar kein Spanisch und ich wollte aber in Germersheim studieren. Und dann kam halt in mir so die Idee, okay, ich möchte jetzt auch für Spanisch übersetzen studieren, aber das Problem war halt, ich sprach ja kein Spanisch und man braucht für Spanisch, um in Germersheim anzufangen, ja ein B1. Insofern musste ich also irgendwie zum B1 kommen. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, ein halbes Jahr nach Peru zu gehen. Warum Peru? Das war eigentlich relativ zufällig durch einen Kontakt der Nachbarn und durch das Engagement meiner Mutter. Weil ich wollte halt nicht nach Spanien, ich wollte auf jeden Fall nach Lateinamerika. Ich wollte irgendwie ganz weit weg, ich wollte eine neue Kultur lernen und nicht nur die Sprache. Und so ist es dann also über drei Ecken Peru geworden und ich habe mich total verliebt in dieses Land, in die Sprache oder auch die Art des Spanischen in Peru, in die Leute, in die Musik, in das Essen, in die Kultur, in die Natur, in einfach alles. Ich bin dann aber danach noch 3 Monate nach Kolumbien gegangen, einfach weil ich mein Spanisch noch festigen wollte und einen anderen Akzent lernen wollte und weil man zumindest 2014/15 in Germersheim nur zum Wintersemester mit Spanisch und Französisch anfangen konnte. Und ich wäre sozusagen zum Sommersemester bereit gewesen, aber ich konnte ja nicht anfangen. Deswegen hatte ich da sozusagen noch die Zeit gefüllt und dann halt meine B1-Prüfung gemacht. Genau, und dann in meinem Bachelorstudium hat sich das schon so ein bisschen durchgezogen. Also ich hab einfach echt mich total in Lateinamerika verliebt und bin dann auch zwischen dem 2. und dem 3. Semester in meinen Semesterferien nochmal nach Peru, habe dort wieder Freiwilligenarbeit gemacht und habe dort auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und bin dann ja auch zusammen mit Amelie 2017 für ein Semester nach Chile gegangen, ins Auslandssemester an die Uni in Concepción. Also es ist nicht nur Peru, es ist schon irgendwie allgemein Lateinamerika und jedes Land ist wieder anders und jeder spanische Akzent ist auch erstmal wieder ganz anders. Also als ich zuerst nach Chile gekommen bin, ich habe gar nichts verstanden. Das war so, die Leute reden so schnell und das ist so ein anderer Akzent und so viele Buchstaben werden irgendwie nicht ausgesprochen. Man könnte fast meinen, es ist wie beim Französischen. Das war eine Aufgabe. Aber es war auch eine ganz tolle Erfahrung. Ja, und so hat sich das also durch mein Studium durchgezogen, dass auch besonders die kulturwissenschaftlichen Kurse für Lateinamerika mich sehr, sehr angesprochen haben, immer mehr mein Interesse geweckt haben. Ich habe aber eigentlich das Ziel gehabt, nach meinem Bachelor auch den Master in Germersheim zu machen, und zwar den Dolmetsch-Master. Das war eigentlich so mein Ziel, als ich in Germersheim angefangen habe. Und ich habe dann aber gemerkt, dass mir die Dolmetschkurse zwar unglaublich viel Spaß gemacht haben, insbesondere die mit Spanisch als Sprachkombi, aber ich habe immer mehr gemerkt, dass ich mir das nicht als beruflichen Alltag vorstellen kann, weil es mir einfach zu stressig ist. Und das Übersetzen habe ich halt im Auslandssemester gemerkt, dass das sozusagen für mich etwas ist, das mir genau wie auch das Dolmetschen Spaß macht, aber dass ich mir echt nicht vorstellen kann, dass den ganzen Tag zu machen. Also in der Uni in Concepción, wo wir waren, da gab es ja wirklich nur Übersetzen. Das war nicht wie in Germersheim diese Kombi mit Kulturwissenschaft und Sprachwissenschaft, sondern das war wirklich nur Übersetzen. Und ich habe halt da gemerkt, das ist eine tolle Sache, das macht mir auch Spaß, das liegt mir, ich kann das, aber ich möchte es nicht hauptberuflich machen. Und damit sind dann halt die beiden Master rausgefallen und ich habe angefangen weiterzusuchen, was es denn so gibt. Und so bin ich dann bei der Recherche auf noch ein paar andere Optionen gestoßen, aber eben unter anderem auch auf diese Option hier in Berlin an der FU und habe mich dann für diesen Master angemeldet, für den ich auch durch mein Studium in Germersheim sofort qualifiziert war. Also man braucht da halt entweder bei Spanisch oder bei Portugiesisch ein C1. Das hatte ich ja durch das Studium in Germersheim. Genau. Ja, und dann habe ich angefangen hier zu studieren und bin ja jetzt im vierten Semester. Und finde es immer noch super, super spannend. Es geht eben sehr viel um dieses Interdisziplinäre. Also wir gucken aus verschiedenen Disziplinen. Du hast schon im ersten Semester dein Profil festgelegt und ich bin im Profil A. Das wird also, das heißt dann Literatur, Kultur, Geschichte und Anthropologie. Und ich habe so ein bisschen die Geschichtswissenschaften auch für mich entdeckt jetzt in dem Master. Eben natürlich immer mit dem Fokus auf Lateinamerika. Und habe auch einen Quechua-Kurs zum Beispiel belegt. Das ist eine indigene Sprache in Lateinamerika, für die, die es vielleicht nicht wissen, die unter anderem in Peru, Bolivien, Argentinien und Ecuador gesprochen wird. Genau.
Ja, sehr cool. Das heißt, du warst, du hast gesagt, Germersheim hat dich gut vorbereitet auf diesen Master interdisziplinäre Lateinamerika-Studien.
Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Da hat wohl Herr Sieber gute Arbeit geleistet. Amelie, wie war das bei dir? Hat dich dein Bachelor und dein Master in Germersheim gut vorbereitet auf die Arbeit einer technischen Redakteurin?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich würde sagen, von den Sprachkenntnissen auf jeden Fall. Also sei es jetzt in den anderen Sprachen, ich werde... wie gesagt, bei den Datenblättern hilft mir das, aber auch manchmal kriege ich Anfragen einfach von Kollegen, die mir sagen, hey, kann man das im Spanischen so sagen? Kann man das im Englischen so sagen? Kannst du mal meine E-Mail-Korrektur lesen oder sonst was? Dann natürlich, wie gesagt, auch das Translatorische zum Teil. Aber auch kulturmäßig, würde ich sagen, habe ich auch auf jeden Fall was gelernt, gerade auch für den Kontakt mit den Vertriebskollegen, mit die eben aus der ganzen Welt sind. Jeder hat seine eigene Kultur und ich weiß eben, wie ich mit wem reden kann oder umgehen kann und wie das am besten ist, das auf jeden Fall. Dann, wie es auch im Deutschen, wir haben auch einfach, wir müssen ja auch gute, ansprechende Texte schreiben. Ich finde, da hat das Studium auch mir viel geholfen, dass ich ansprechendere Texte schreiben kann. Insgesamt, ja, da ich halt so einen leichten, ja, Wechsel will ich jetzt nicht sagen vom Berufsfeld, aber es ist ein bisschen weiter weg von dem, was ich studiert habe. Deswegen Ja, so 50-50 würde ich mal sagen, weil, wie gesagt, ein technischer Redakteur noch mal ein bisschen andere Anforderungen hat und weil die sehr, sehr, sehr viel zu lernen ist, auch noch mal so extra sozusagen dazu.
Wo hast du dir dann das ganze nötige Wissen angeeignet, das du jetzt brauchst, wenn es nicht im Studium war?
Das lerne ich tatsächlich hier bei Biel und Wiedemann. Also ich habe meine Einarbeitung, haben sie mir schon am Vorstellungsgespräch gesagt, wird 6 bis 9 Monate dauern. Also ich bin jetzt fast am Ende vom 6. Monat angelangt und ich habe extrem viel schon gelernt. Also ich habe sehr, sehr tolle Kollegen bei uns in der TechRed, die sich immer Zeit nehmen und auch immer sagen, frag, du kannst alles fragen, was du willst, immer, wann du willst. Nicht nur von meinen direkten Kollegen in der TechRed, sondern auch in Produktmanagement oder in der Entwicklung. Also sind alle total offen und wollen auch immer, dass ich frage und freuen sich darüber. Und also, ja, aber natürlich am wichtigsten sind meine direkten Kollegen und Vorgesetzten und die geben sich sehr viel Mühe also kümmern sich sehr gut um meine Einarbeitung und also ich bin da gut aufgehoben und ich muss echt sagen, jeden Tag lerne ich so viel dort, das ist echt unglaublich.
Das klingt ja wunderbar. Amelie, stellt dein Unternehmen noch Leute ein, weil das klingt ja so glücklich da.
Ja, tatsächlich, wir sind doch, wir sind ein sehr, sehr ja, wachsendes Unternehmen. Trotz Corona haben wir sehr gute Zahlen. Wir stellen also gerade in den letzten Monaten, ja, jeden Monat mindestens 1 bis 2 Leute ein. Jetzt nicht in der TechRed, aber auch im Rest vom Unternehmen. Also wir haben in der letzten Zeit auch nochmal Leute eingestellt, weil wir so viel Arbeit haben und wir sind aktuell, also als ich war die dritte Person, die eingestellt wurde, jetzt haben wir noch eine vierte Person eingestellt und es kommt auch noch einer aus Mutterschutz wieder. Also es gibt sehr viel Arbeit und also uns geht die Arbeit nie aus. Langeweile kennen wir nicht. Oder ja, deswegen, ja, die Firma ist auch stetig am Wachsen. Wir stellen immer wieder Leute ein. Und
Sehr cool, sehr, sehr prosperierender Arbeitsstrang, also die technische Redaktion.
ja, auf jeden Fall.
Da sollten dann vielleicht im Bachelor und im Master sollten dann vielleicht mehr Kurse dazu existieren. Hattest du sowas Ähnliches gehabt im Bachelor zur technischen oder im Master zur technischen Redaktion?
Nee, das leider gar nicht. Ich bin zwar durch die Uni überhaupt erst auf dieses Berufsfeld gekommen, weil wir hatten im Master im zweiten oder ersten Semester einen Kurs, wo auch, das war die Frau Reinhardt, uns auch eben so die Möglichkeiten gezeigt haben, hat, die wir auch ja, nach dem Studium, was wir da überhaupt noch machen können, abseits von dem klassischen Übersetzer und Dolmetscher. Und da bin ich auch drauf gekommen, aber so Kurse, wo man mal genau gesagt bekommt, was macht ein technischer Redakteur, was ist das, sowas hatte ich nicht. Ich hatte nicht mal die Fachübersetzung Technik. Also ich war wirklich, ich bin da komplett ins kalte Wasser gesprungen, als ich mich da beworben habe.
Okay, ja, und trotzdem hast du es ja offensichtlich sehr gut geschafft. Myria, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über den Inhalt deines Studiums. Was genau lernt ihr da? Wie unterscheidet sich das von der Kulturwissenschaft im Bachelor in Germersheim?
Es unterscheidet sich in der Hinsicht, dass halt jedes Thema, was wir uns anschauen, automatisch aus verschiedenen Blickwinkeln, also aus verschiedenen Disziplinen angeschaut wird und wir uns sozusagen niemals ein Thema nur von einer Seite her anschauen. Also zum Beispiel auch die globalen Verflechtungen. Also Verflechtungen ist bei uns auch ein sehr großes Thema. Zum Beispiel vielleicht die Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika. Ja, was man in Deutschland so lernt, zum Beispiel auch gerade im klassischen Schulunterricht vielleicht, ist halt eine super eurozentristische Perspektive. Und das ist ja vielleicht nicht alles falsch. Ich möchte es nicht zu sehr abtun, aber es ist halt definitiv eine Perspektive, die halt bei uns sehr geprägt ist und sehr dominierend ist. Aber bei solchen Themen zum Beispiel versuchen wir halt auch lokale Quellen zu finden aus Lateinamerika, durch Lateinamerika. Und uns da halt zum Beispiel dann beide Seiten anzuschauen und zu gucken, wie das zusammenpasst, wie sich das ergänzt, wie sich das vielleicht auch widerspricht. Aber wie man vielleicht auch mehr Informationen und einen Mehrwert daraus bekommt, dass man eben sich mehrere Perspektiven anguckt. Und Lateinamerika darf ja auch nicht zu sehr als Einheit gesehen werden. Also es handelt sich ja schließlich um sehr viele verschiedene Länder und verschiedene Kulturen, die natürlich durch die spanische und portugiesische Eroberung so ein bisschen zusammengewürfelt wurden und bis heute so sehr als Einheit gesehen werden, gerade aus eurozentristischer Perspektive. Aber ja, wer in verschiedenen Ländern von ganz im Süden bis ganz im Norden, im Westen, im Osten, in Lateinamerika mal unterwegs war, wird wissen, dass die Menschen, die Bräuche, alles ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist sehr bereichernd, da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gucken.
Ja, offensichtlich. Ich meine, Lateinamerika, das ist ein gigantischer Kontinent. Also manche werden es nicht glauben, aber der Kontinent ist, glaube ich, größer als Europa sogar. Also
und das ist auch nur ein Subkontinent eigentlich, ne?
Ja, genau. Also genau, nur weil wir eben aus Europa, Lateinamerika sagen, das sind so viele kleinere Puzzleteile, die alle eine eigene Geschichte haben, eine eigene Kultur, und nur weil die halt alle Spanisch, außer mit einer Ausnahme, sprechen, bedeutet das nicht, dass man das alles unter einem, über einem Kamm scheren kann. Das ist das schöne Sprichwort hier, genau.
Und allein schon das Land Peru zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es ist, glaube ich, 3, 4 oder sogar 5-mal so groß wie Deutschland. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall um ein Vielfaches größer als Deutschland, und das ist ein einziges Land und nicht mal unbedingt eins der größeren Länder in Lateinamerika.
Ja, sehr interessant. Könntest du dir vorstellen, in Peru in der Zukunft zu arbeiten zum Beispiel?
Jein, also nicht konkret. Das ist nicht irgendwie in Planung oder so. Ich würde es aber auch nicht ausschließen. Allein schon natürlich eben durch die Verbindung zu meinem Mann, der jetzt seit 1,5 Jahren mit mir in Deutschland wohnt. Also wir planen schon eigentlich hier zu bleiben, aber müssen wir halt auch mal schauen, wie das sich bei ihm dann weiterentwickelt, wie er sich so fühlt und wie sich das halt auch bei mir weiterentwickelt. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Also ich denke, es ist schon möglich, aber es ist halt ein bisschen schwierig für mich. Es ist halt ein bisschen die Frage, wo dann, ne? Also zum Beispiel würde ich komplett ausschließen, in Lima, in der Hauptstadt zu wohnen. Das kann ich mir absolut überhaupt nicht vorstellen. Weil die Stadt einfach... Ja, es ist einfach eine gigantische Metropole. Es ist unglaublich lärmend und laut und chaotisch und dreckig. Und du brauchst irgendwie immer 2 Stunden von A nach B, weil es einfach so riesig ist. Und es ist ein riesen Chaoshaufen auch. Und es ist kein bisschen grün. Es ist halt einfach eine Wüstenstadt. Also mehr als eine Palme wächst da nicht und ein Kaktus. Das klingt jetzt sehr, sehr abwertend. Ich finde Lima auch wirklich sehr schön. Es hat einen sehr schönen Stadtzentrum-Kern. Sieht ein bisschen aus wie die Innenstadt von Madrid vielleicht, habe ich ein paar Mal gelesen, aber ich kenne selber Madrid nicht. Es ist schon eigentlich eine sehr schöne historische Stadt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dort zu leben, weil mir halt das Grün auch sehr fehlen würde. Also es ist mir zu laut und es fehlt mir zu viel. Also es ist halt einfach super trocken. Es gibt keine Flüsse, keine Teiche, kein Wald, kein Grün. Und so ist es zum Beispiel in der Stadt von meinem Mann auch. Also er kommt aus Tacna, ganz im Süden ist das, an der Grenze zu Chile schon. Und da ist es genauso. Es ist halt ein bisschen kleiner und dadurch auch vielleicht etwas überschaubarer, aber ich kann mir trotzdem auch gar nicht vorstellen, dort zu leben. Obwohl es sehr schön ist, weil es ziemlich nah an der Küste ist. Das ist natürlich schön. In Lima eben ja genauso. Man hat ja die Costa Verde und kann da super schön spazieren gehen. Aber es ist einfach total laut alles. Also der Verkehr ist halt super laut. Es wird immer und überall gehupt und das ist irgendwie überall alles voll mit Sirenen und irgendwelche Verkäufer, die irgendwelche quiekenden Geräusche davon sich geben, irgendwelche Sirenen und so, das ist halt einfach nicht so meins. Und in seiner Stadt gibt es halt auch gar kein Grün und das ist einfach, ja, sehr trocken. Und der einzige Fluss, den es gibt, der wurde zu betoniert, damit die Leute ihn nicht verschmutzen. Das ist halt tatsächlich wahrscheinlich gar nicht mal so unsinnvoll, aber so traurig. Insofern, wenn ich nach Peru gehen würde, wäre die Auswahl halt so ein bisschen, müsste man genauer gucken, wohin. Also wenn dann vielleicht eher in die Berge, wo es noch ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen grüner. Aber ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Also was man so in Deutschland als die Natur erlebt, also so Wald und Wiesen und Seen und Wälder und Flüsse und so, das ist halt... am ganzen Küstenstreifen Perus nicht vorhanden, weil das halt alles Wüstenklima ist. Das würde mir sehr fehlen. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
Gut, jetzt habe ich mal eine Frage an euch beide. Und zwar, Amelie, welche Tipps hast du für aktuelle Germersheimer Studierende von deiner Perspektive?
Also auf jeden Fall würde ich mal als Tipp sagen, dass man sich rechtzeitig informieren sollte über diese ganzen Möglichkeiten, die man nach dem Studium hat. Weil das war bei mir zum Beispiel so, dass ich halt am Anfang auch irgendwie dachte, ja, okay, ich kann Übersetzerin werden, freiberuflich oder im Übersetzungsbüro. Und dann war es schon so, okay. Und ich finde, das ist wichtig, dass man da schaut, weil es gibt echt sehr viele Sachen, die man mit unserem Studiengang machen kann. Gerade allein durch diese drei Fächer, die wir sozusagen haben, Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaften, stehen uns echt sehr, sehr viele Türen offen, finde ich jedenfalls. Also, und dann der zweite Schritt ist dann, sich vielleicht doch für eine Richtung so ein bisschen, man muss ja nicht festlegen, aber schon mal so sagen, okay, ich möchte eher in die Richtung Kultur gehen. Also das hat mir auch viel geholfen, weil ich habe mich dann letztes Jahr wirklich erstmal lange damit beschäftigt, was ich überhaupt machen kann, wo ich mich bewerben kann. Und dann habe ich mich auch in ganz vielen Richtungen beworben und da war es dann auch manchmal so, dass ich den Überblick irgendwann verloren habe. Also das so als Tipp zur Orientierung. Und ich finde es aber auch gut, eben, dass man mit unserem Studiengang so viel machen kann. Man soll sich da nicht entmutigen lassen und wirklich auch sich trauen, auf andere Sachen zu bewerben, so wie jetzt ich mich als technische Redakteurin beworben habe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt ein Bewerbungsgespräch bekomme oder eine Einladung dazu. Und dann auch noch den Job. Also das ist wirklich, da muss man so ein bisschen aus der, also für mich persönlich aus diesem Denken rausgehen, ja, ich kann nur übersetzen, was heißt nur, aber das finde ich sehr wichtig, dass wir auch echt sehr viele andere Sachen machen können.
Ja, in der Tat. Und jetzt vor allem auch, wo viele Jobmessen digital stattfinden, kann man sich ja theoretisch auch ohne lange Anreise schlau machen. Also würde ich jetzt mal vermuten, ich war selbst noch auf keiner Online-Jobmesse, aber würde ich mal vermuten, dass es vielleicht einfacher ist.
Also ich kann jetzt nicht für Jobmessen sprechen, ich kann nur für unsere normalen Messen sprechen, aber die sind alle online und die funktionieren alle gut. Also zum Beispiel hat da jede Firma ihren eigenen Stand und dann kann man sozusagen virtuell an diesen Stand hingehen und ich denke mal, die Jobmessen werden genauso funktionieren, also das funktioniert sehr gut.
Myria, du als Masterstudentin, die jetzt nicht mehr in Germersheim ist, welche Tipps möchtest du den Germersheimer Studierenden mitteilen?
Ja, ich denke, was Amelie gesagt hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig und wichtig und das würde ich auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen. Und da halt auch zu gucken, ne? Also es gibt ja in Germersheim eben diese zwei Master, die sicherlich auch sehr gut sind, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie jetzt in meinem Fall und was Amelie ja schon sagte, also das stehen uns wirklich so unendlich viele Türen offen und das ist ein bisschen unübersichtlich, das muss man schon sagen. Also als ich die Entscheidung gefällt hatte, Germersheim Master wird es nicht und es sollte aber noch ein Master werden und dann, ja, und jetzt, was mache ich jetzt, wo suche ich, war es halt bei mir dann durch mein Interesse für Lateinamerika, das hat es mir so ein bisschen erleichtert, weiterzusuchen, fokussiert, weil es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber das ist eben auch natürlich sehr, sehr schön. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, da sich rechtzeitig einfach immer mal wieder zu informieren und nicht irgendwie so ein bisschen, ja, vor lauter Möglichkeiten lieber die Augen zuzumachen. Und ich würde auf jeden Fall auch den Germersheimer Studierenden empfehlen, das unglaublich tolle Kultur und insbesondere da auch das Sprachangebot wahrzunehmen. Also diese Sprachkurse, die es immer mal wieder gibt von Studierenden und Studierende. Das ist was ich auch im Nachhinein eigentlich sehr bedauere, dass ich da das nicht wahrgenommen habe, noch eine Sprache zu erlernen. Und das gab es jetzt hier bei mir im Master ja auch, aber das gibt es durchaus, glaube ich, nicht unbedingt immer und überall. Und gerade wenn man aus der Uni raus ist, dann kann man so einen kostenlosen Sprachkurs nicht mehr machen. Also das Angebot würde ich den Studierenden auch auf jeden Fall sehr ans Herz legen.
Ja.
Absolut. Über die AStA-Kulturkurse, Sprachkurse, werden wir in der nächsten Folge des FTS-Cast mehr erfahren. Sehr, sehr schöne Überleitung. Vielen Dank dafür, Myria. vielleicht eine letzte Frage an Myria. Beschäftigt ihr euch auch mit Translationsfragen in eurem Studium oder ist es eher Kulturwissenschaft?
Nee, also es geht tatsächlich nicht wirklich um Translationen. Und bei uns ist halt auch das Prinzip immer vorherrschend, dass jeder im Unterricht in der Sprache sprechen kann, in der er oder sie sich am wohlsten fühlt. Also Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Cool. Nicht in jeder anderen Sprache, aber die Sprachen sollte man soweit irgendwie mindestens passiv verstehen. Insofern geht es bei uns tatsächlich überhaupt nicht mehr um diesen Spracherwerb, sondern jeder hat halt die Kenntnisse, die er halt so hat. Und da geht es mehr um wirklich den inhaltlichen Austausch von spezifischen Themen.
Ja, ich finde es sehr cool, dass ihr beide mit mehreren Sprachen arbeitet. Das ist, glaube ich, eines der Gründe, warum viele überhaupt nach Germersheim kommen, weil sie einfach mit Sprachen irgendwas tun möchten. Sie mögen einfach diesen sprachlichen, kulturellen Austausch. Sie mögen andere Sprachen zu sprechen, außer ihrer Muttersprache. Und ihr seid insofern ein lebendiges Vorbild für diese Studierende, für diese Menschen, die auch irgendwann mal das Ziel haben, mit Sprachen zu arbeiten. Insofern vielen Dank, dass ihr ja einfach Vorbilder seid.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande, der mir jetzt noch einfällt, weil bei diesem sprachlichen klingt ja auch automatisch, und das ist mir eigentlich in meinem Masterstudiengang irgendwie noch mehr so klar geworden, klingt halt sehr viel auch das Kulturelle mit. Und insofern würde ich absolut jedem Germersheimer Studierenden empfehlen, ein Auslandssemester wahrzunehmen.
Ja, auf jeden
Fall.
Weil
so kommt man nochmal ganz anders in die Kultur rein und ins Leben und nicht nur in die Sprache und die Grammatik.
Auf jeden Fall. Ja, da hast du absolut recht. Das ist ein super Tipp. Ich habe auch ein Auslandssemester gemacht. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Auslandssemester.
Ja, wo warst du?
Ich war in Angers in Frankreich.
Ah ja, genau.
Es ist so 120 Kilometer südwestlich von Paris. Gut, wir wären also schon jetzt am Ende. Über 30 Minuten. Schon am Ende. Kommen wir also zu unseren Quick Questions, zu unserer Tradition am FTSKS, an der ich euch schnell Entscheidungsfrage stelle, die ihr so schnell wie möglich beantworten müsst. Diesmal ein bisschen anders. Diesmal gibt es es gibt eine Frage, die eine Wie-Frage ist und keine Entscheidungsfrage. Amelie, diese Frage stelle ich dir. West- oder Ostküste Südamerikas?
Ost, weil, nee. Okay, passt, stopp. Ich muss gerade überlegen. Westküste. Im Osten war ich noch nicht so wirklich. Nur so mal kurz irgendwie Zwischenstopp auf meiner Reise nach Chile angehalten.
Aber du würdest dorthin auch mal gerne reisen?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin halt die letzten 3 Jahre immer in Chile gewesen, immer im
Myria, dieselbe Frage an dich. Nord, also Ost und Nord, alle Himmelsrichtungen durcheinander, alles klar. Nord, Ost, West, Süd. Ich kann nicht mal meine Fragen ablesen.
Steht alles zur Auswahl? Nord, Ost, Süd, West oder nur in Ost und West?
Tja, jetzt, wo ich mich versprochen habe, jetzt kann ich es mehr zurücknehmen. Also Nord, Süd, West oder Ostküsten? Orte Südamerikas.
Also mein großer, großer Traum seit vielen Jahren ist es, mal nach Feuerland zu reisen. Insofern ganz klar Süden.
Okay, perfekt. Eine Frage über eure Zeit in Germersheim. Habt ihr lieber in der Bibliothek gelernt oder lieber zu Hause, Amelie?
Definitiv zu Hause. Ich bin, Bibliothek war immer nicht so was für mich. Also ich war da irgendwie schnell abgelenkt, wenn jemand nur vorbeigelaufen ist oder so. Also ich habe eigentlich fast komplett alles, meine ganzen 5 Jahre Master und Bachelor, alles zu Hause gelernt.
Miriam, ich auch überhaupt kein Bibliothekslerner. Ist nichts für mich. Sofort Bestes mit der Tasse Kaffee und dem Snack.
Aber ich erinnere mich, bei euch war die Bibliothek noch so, dass man irgendwie keinen Rucksack mitnehmen durfte und
ja, das war es noch.
Das hat mich auch total genervt. Also,
ja. Da kann man seinen 5 Büchern und noch was.
Ja, ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile ist es gibt wie so beim Supermarkt, so diese elektronischen Schranken mäßig. Aber würde das eure Meinung ändern oder würdet ihr trotzdem zu Hause weiterlernen?
Ich würde trotzdem zu Hause weiterlernen. Das ist einfach bequemer. Ich meine, auch in Germersheim, wo die BIP ja wirklich direkt vor meiner Haustür war, vom Wohnheim aus, habe ich das halt nicht gemacht. Gut, ich meine, damals war es noch anders, aber nee, ich glaube, das wäre nichts für mich, zumal ich mit meiner Sehbehinderung halt auch spezielle Sehhilfen manchmal brauche, größere Bildschirmlesegeräte, und die sind halt nicht transportabel. Das ist schon das absolute Aus für mich. Aber so, wenn ich einfach so arbeiten könnte, dann wäre es mir das nicht wert, irgendwie da Zeit zu verlieren, um hinzugehen und zurückzugehen. Gut, ich meine, in Germersheim hat man echt sehr, sehr kurze Wege. Aber anders auch nicht so.
Okay. Und letzte Frage an beide. Deutsches Essen oder deutsche Küche oder lateinamerikanische Küche? Und jetzt könnt ihr lateinamerikanisch so definieren, wie ihr das wollt. Ihr habt eine bessere Ahnung als ich. Amelie.
Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich kenne halt hauptsächlich die chilenische Küche. Es ist super lecker, das Essen. Mir ist es nur persönlich öfters ein bisschen zu fleischhaltig. Ich esse nicht gern so viel Fleisch. Also wenn ich dort war, habe ich immer, also als Vegetarier bin ich nicht, aber als Vegetarier und Veganer hat man es in Chile ein bisschen schwer manchmal. Es wird jetzt gerade besser die letzten Jahre, aber wo wir das Auslandssemester gemacht haben, da war auch eigentlich jedes Gericht war immer Fleisch oder Fisch und sowas drin.
Deswegen, dass man überhaupt ohne Fleisch essen kann, dass das überhaupt das Essen durchgeht, ist schon irgendwie sehr belächelt.
Genau, das war halt schon manchmal ein bisschen schwierig. Gemüse und Nudeln, und es gibt so viele Alternativen. Und mir war das persönlich immer ein bisschen zu viel Fleisch, deswegen würde ich eher auf deutsches Essen gehen, aber es ist nicht schlecht, das vor allem das chilenische Essen. Ich habe es sehr gern gegessen, also auch diese Asados, die wir immer gemacht haben, also so, ja, so Grillfeste. Natürlich war da Fleisch und nochmal Fleisch. aber
Grillfeste.
Ja, ich habe trotzdem gern Choripan und so Sachen gegessen. Also es ist nicht, dass ich dagegen abgeneigt bin, aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, doch eher die deutsche Küche nehmen, weil die auch nicht, ja, so mit so viel Fleisch beziehungsweise und so viel Fett und so weiter verwendet.
Okay. Myria?
Ja, bei mir ist es auch schwierig. Eigentlich immer das, was ich gerade nicht habe. Also, wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich lateinamerikanisches Essen. Wobei, jetzt, wo ich halt mit meinem Mann zusammenlebe, der kocht ab und zu mal peruanisch und das ist wirklich köstlich. Aber es ist genau wie Amelie sagt, es ist halt auch in Peru so und auch in Kolumbien, wo ich gewesen so bin, so, dass die Küche sehr, sehr fleischlastig und auch generell sehr fettig, also sehr, sehr viele Milchprodukte, Eier, Käse, Fleisch, alles zusammen in ganz viel Öl und dann noch ein halbes Pfund Butter obendrauf und du bist halt danach echt so für 3 Wochen gesättigt. Ja. Und wenn ich halt drüben bin, dann bin ich nach ein paar Wochen immer verzweifelt auf der Suche nach irgendeinem Gericht ohne Fleisch, weil ich es echt nicht mehr sehen kann. Ja. Also ja, immer das, wo ich gerade nicht bin, aber beides finde ich sehr, sehr lecker. Und wenn ich drüben bin, vermisse ich halt auch echt die deutsche Küche, das deutsche Brot, den deutschen Kräuterquark oder solche Sachen.
Okay, sehr cool. Vielen Dank für eure Zeit. Das hat sehr Spaß gemacht, die Folge mit euch aufzunehmen.
Ja, es hat viel Spaß gemacht.
Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut in eurem Vorhaben, eurem Alltag als technische Redakteurin, als Studierende weiterhin, als Studentin. vielen Dank, dass ihr dabei wart, und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao!
Ciao! Vielleicht ja bis zum nächsten Mal.